5. Nach Travemünde geht es immer geradeaus, mit der Fähre übers Wasser und dann wieder geradeaus. Der Weg war beiden wohlbekannt. Die graue Chaussee glitt flink unter den hohl- und taktmäßig aufschlagenden Hufen von Lebrecht Krögers dicken Braunen aus Mecklenburg dahin, obgleich die Sonne brannte und der Staub die spärliche Aussicht verhüllte. Man hatte ausnahmsweise um 1 Uhr zu Mittag gegessen und die Geschwister waren punkt 2 Uhr abgefahren, so würden sie kurz nach 4 Uhr anlangen. Denn wenn eine Droschke 3 Stunden gebraucht, so hatte der Krögersche Jochen Ehrgeiz genug, den Weg in 2 Stunden zu machen. Toni nickte in träumerischem Halbschlaf unter ihrem großen flachen Strohhut und ihrem mit cremefarbenen Spitzen besetzten Sonnenschirm, der bindfadengrau war wie ihr schlicht gearbeitetes, schlankes Kleid und den sie gegen das Rückverdeck gelehnt hatte. Ihre Füße in Schuhen mit Kreuzbändern und weißen Strümpfen hatte sie zierlich übereinander gestellt. Sie saß bequem und elegant zurückgelehnt, wie für die Equipage geschaffen. Tom, schon 20-jährig, mit Akkuratesse in blaugraues Tuch gekleidet, hatte den Strohhut zurückgeschoben und rauchte russische Zigaretten. Er war nicht sehr groß geworden, aber sein Schnurrbart, dunkler als Haar und Wimpern, begann kräftig zu wachsen. Indem er nach seiner Gewohnheit eine Braue ein wenig emporzog, blickte er in die Staubwolken und auf die vorüberziehenden Chausseebäume. Toni sagte, »Ich bin noch niemals so froh gewesen, nach Travemünde zu kommen wie diesmal. Erstens aus allerhand Gründen, Tom, du brauchst dich durchaus nicht zu mokieren. Ich wollte, ich könnte ein gewisses Paar goldgelber Koteletts noch einige Meilen weiter zurücklassen.« »Dann aber wird es ein ganz neues Travemünde sein, da in der Vorderreihe bei Schwarzkopfs. Ich werde mich gar nicht um die Kurgesellschaft bekümmern. Das kenne ich zur Genüge. Und ich bin gar nicht dazu aufgelegt. Überdies steht dem Menschen da draußen alles offen. Er geniert sich nicht, pass auf. Er würde eines Tages holdlächelnd neben mir auftauchen.« Tom warf die Zigarette fort und nahm sich eine neue aus der Büchse, in deren Deckel eine von Wölfen überfallene Troika kunstvoll eingelegt war, das Geschenk irgendeines russischen Kunden an den Konsul. Die Zigaretten, diese kleinen scharfen Dinger mit dem gelben Mundstück, waren Toms Leidenschaft. Er rauchte sie massenweise und hatte die schlimme Gewohnheit, den Rauch tief in die Lunge zu atmen, sodass er beim Sprechen langsam wieder hervorsprudelte. »Ja«, sagte er, »was das betrifft, im Kurgarten wimmelt es von Hamburgern. Konsul Fritsche, der das Ganze gekauft hat, ist ja selbst einer. Er soll augenblicklich glänzende Geschäfte machen«, sagt Papa. »Übrigens lässt du dir doch manches entgehen, wenn du nicht ein bisschen mittust. Peter Döhlmann ist natürlich dort. Um diese Zeit ist er nie in der Stadt. Sein Geschäft geht ja wohl von selbst im Hundetrab. Komisch. Na, und Onkel Justus kommt sicher sonntags ein bisschen hinaus und macht der Roulette einen Besuch. Dann sind da Möllendorfs und Kistenmarkers, glaube ich, vollzählig. Und Hagenströms. Ha, natürlich. Wie wäre Sarah Semlinger wohl entbehrlich? Sie heißt übrigens Laura, mein Kind. Man muss gerecht sein. Mit Julchen natürlich. Julchen soll sich diesen Sommer mit August Möllendorf verloben, und Julchen wird es tun. Dann gehören sie doch endgültig dazu. Weißt du, Tom, es ist empörend, diese hergelaufene Familie. Tja, lieber Gott, Strunk und Hagenström machen sich geschäftlich heraus, das ist die Hauptsache. Selbstverständlich. Und man weiß ja auch, wie sie's machen. Mit den Ellenbogen, weißt du? Ohne jede Kulanz und Vornehmheit. Großvater sagte von Hinrich Hagenström, dem Kalb der Ochse. Das waren seine Worte. Ja, das ist nun einerlei. Verdienen wird großgeschrieben. Und was diese Verlobung betrifft, so ist das ein ganz korrektes Geschäft. Julchen wird eine Möllendorf und August bekommt einen hübschen Posten. Ach, du willst mich übrigens ärgern, Tom, das ist alles. Ich verachte diese Menschen. Tom fing an zu lachen. Mein Gott! Man wird sich mit ihnen einrichten müssen, weißt du? Wie Papa neulich sagte, sie sind die Heraufkommenden, während zum Beispiel Möllendorfs. Und dann kann man den Hagenströms die Tüchtigkeit nicht absprechen. Hermann ist schon sehr nützlich im Geschäft. Und Moritz hat trotz seiner schwachen Brust die Schule glänzend absolviert. Er soll sehr gescheut sein und studiert Jura. Schön. Aber dann freut es mich wenigstens, Tom, dass es auch noch andere Familien gibt, die sich vor ihnen nicht zu bücken brauchen und dass zum Beispiel wir Buddenbrooks denn doch... So, sagte Tom, nun wollen wir nur nicht anfangen zu prahlen. Ihre wunden Punkte hat jede Familie, fuhr er mit einem Blick auf Jochens breiten Rücken leiser fort. Wie es zum Beispiel mit Onkel Justus steht, weiß der liebe Gott. Papa schüttelt immer den Kopf, wenn er von ihm spricht. Und Großvater Kröger hat ein paar Mal, glaube ich, mit großen Summen aushelfen müssen. Und mit den Vettern ist auch nicht alles in Ordnung. Jürgen, der ja studieren will, kommt immer noch nicht zum Abgangsexamen. Und mit Jakob, bei Dahlbeck und Compagnon in Hamburg, soll man gar nicht zufrieden sein. Er kommt niemals mit seinem Gelde aus, obgleich er wohl versorgt wird. Und was Onkel Justus ihm verweigert, das schickt ihm Tante Rosalie. Nein, ich finde, man soll keinen Stein aufheben. Wenn du übrigens den Hagenströms die Waagschale halten willst, so solltest du doch grünlich heiraten. Sind wir in diesen Wagen gestiegen, um davon zu sprechen? Ja. Ja, ich sollte es vielleicht. Aber ich will jetzt nicht daran denken. Ich will es einfach vergessen. Nun fahren wir zu Schwarzkopfs. Ich habe sie wissentlich nie gesehen. Es sind wohl nette Leute.
Oh, Diederich Schwartkopf, das ist ein ganz passablen Eulenkerl.
Das heißt, so spricht er nicht immer, sondern nur, wenn er mehr als 5 Gläser Grog getrunken hat. Einmal, als er im Comptoir gewesen war, gingen wir zusammen in die Schiffergesellschaft. Er trank wie ein Loch. Sein Vater ist auf einem Norwegenfahrer geboren und nachher Kapitän auf dieser Linie gewesen. Diederich hat einen guten Bildungsgang gemacht. Die Lotsenkommandantur ist eine verantwortliche und ziemlich gut bezahlte Stellung. Er ist ein alter Seebär, aber immer galant mit den Damen. Pass auf, er wird dir die Kur machen. Ha! Und die Frau? Seine Frau kenne ich selbst nicht. Sie wird schon gemütlich sein. Übrigens ist da ein Sohn, der zu meiner Zeit in Sekunda oder Prima saß und jetzt wohl studiert. Sieh mal, da ist die See. Eine kleine Viertelstunde noch. In einer Allee von jungen Buchen fuhren sie eine Strecke ganz dicht am Meere entlang, das blau und friedlich in der Sonne lag. Der runde gelbe Leuchtturm tauchte auf. Sie übersahen eine Weile Bucht und Bollwerk, die roten Dächer des Städtchens und den kleinen Hafen mit dem Segel und Tauwerk der Böte. Dann fuhren sie zwischen den ersten Häusern hindurch, ließen die Kirche zurück und rollten die Vorderreihe, die sich am Flusse hinzog, entlang bis zu einem hübschen kleinen Hause, dessen Veranda dicht mit Weinlaub bewachsen war. Lotsenkommandeur Schwarzkopf stand vor seiner Tür und nahm beim Herannahen der Kalesche die Schiffermütze ab. Es war ein untersetzter, breiter Mann mit rotem Gesicht, wasserblauen Augen und einem eisgrauen, stacheligen Bart, der fächerförmig von einem Ohr zum anderen lief. Sein abwärts gezogener Mund, in dem er eine Holzpfeife hielt und dessen rasierte Oberlippe hart, rot und gewölbt war, machte einen Eindruck von Würde und Biederkeit. Eine weiße Piquetweste leuchtete unter seinem offenen, mit Goldborten verzierten Rock. Breitbeinig und mit etwas vorgestrecktem Bauche stand er da.
»Ist wahrhaftig eine Ehre für mich, Mamsell. Alles, was recht ist, dass Sie eine Zeit lang mit uns fürlieb nehmen wollen«, erhob Toni mit Behutsamkeit aus dem Wagen. »Kompliment, Herr Buddenbrook. Wohlauf, der Herr Papa und die Frau Konsulin. Ist mir ein aufrichtiges Pläsier. Na, treten die Herrschaften näher. Meine Frau hat wohl so etwas wie einen kleinen Imbiss bereit. Fahren Sie mal zu Gastwirt Pedersen«, sagte er zum Kutscher, der den Koffer ins Haus getragen hatte. »Da sind die Piet ganz gut unterbracht. Sie übernachten doch bei uns, Herr Buddenbrook.«
»Wie, warum nicht gar? Die Pferde müssen doch verschnaufen, und dann kämen sie ja nicht vor Dunkelwerden zur Stadt.«
»Wissen Sie, hier wohnt man mindestens so gut wie draußen im Kurhaus«, sagte Toni eine Viertelstunde später, als man in der Veranda um den Kaffeetisch saß. »Was für prachtvolle Luft! Man riecht den Tang bis hierher. Ich bin entsetzlich froh, wieder in Travemünde zu sein.« Zwischen den grünbewachsenen Pfeilern der Veranda hindurch blickte man auf den breiten, in der Sonne glitzernden Fluss mit Kähnen und Landungsbrücken und hinüber zum Fährhaus auf dem Prival der vorgeschobenen Halbinsel Mecklenburgs. Die weiten, kummenartigen Tassen mit blauem Rande waren ungewohnt plump im Vergleich mit dem zierlichen alten Porzellan zu Hause. Aber der Tisch, auf dem an Tonis Platz ein Strauß von Wiesenblumen stand, war einladend und die Fahrt hatte Hunger gemacht. »Tja, Mamsell soll sehen, dass sie sich hier herausmacht«, sagte die Hausfrau. »Sie sieht ein bisschen strapziert aus, wenn ich mich so ausdrücken darf. Das macht die Stadtluft. Und dann sind da die vielen Feten.« Frau Schwarzkopf, eine Pastorstochter aus Schlutup, schien ungefähr 50 Jahre zu zählen, war einen Kopf kleiner als Toni und ziemlich schmächtig. Ihr noch schwarzes, glatt und reinlich frisiertes Haar stak in einem großmaschigen Netze. Sie trug ein dunkelbraunes Kleid mit einem kleinen weiß gehäkelten Kragen und ebensolchen Manschetten. Sie war sauber, sanft und freundlich und empfahl eifrig ihr selbstgebackenes Korinthenbrot, das umgeben von Rahm, Zucker, Butter und Scheibenhonig in dem bootförmigen Brotkorb lag. Diesen Korb schmückte eine Borte von Perlenstickerei, welche die kleine Meta gearbeitet hatte, ein achtjähriges, artiges kleines Mädchen, das in schottischem Kleidchen und mit einem flachsblonden, steif abstehenden Zöpfchen neben seiner Mutter saß. Frau Schwarzkopf entschuldigte sich wegen des Zimmers, das für Toni bestimmt war und in dem diese schon ein wenig Toilette gemacht hatte. Es sei so einfach. »Ha, allerliebst«, sagte Toni. »Es habe Aussicht auf die See, das sei die Hauptsache.« Und dabei tauchte sie die vierte Scheibe Korinthenbrot in ihren Kaffee. Tom sprach mit dem Alten über den Wullenwever, der jetzt in der Stadt repariert wurde. Plötzlich kam ein junger Mensch von etwa 20 Jahren mit einem Buch in die Veranda, der seinen grauen Filzhut abnahm und sich errötend und etwas linkisch verbeugte.
»Na, mein Söhn«, sagte der Lotsenkommandeur, »du kommst spät.« Dann stellte er vor, »das ist mein Sohn«, er nannte einen Vornamen, den Toni nicht verstand. »Studiert auf den Doktor, bringt seine Ferien bei uns zu.«
»Sehr angenehm«, sagte Toni, wie sie es gelernt hatte. Tom stand auf und gab ihm die Hand. Der junge Schwarzkopf verbeugte sich nochmals, legte sein Buch aus der Hand und nahm, aufs Neue errötend, am Tische Platz. Er war von mittlerer Größe, ziemlich schmal und so blond wie möglich. Sein beginnender Schnurrbart, so farblos wie das kurzgeschnittene Haar, das seinen länglichen Kopf bedeckte, war kaum zu sehen. Und dem entsprach ein außerordentlich heller Teint, eine Haut wie poröses Porzellan, die bei der geringsten Gelegenheit hellrot anlaufen konnte. Seine Augen waren von etwas dunklerem Blau als die seines Vaters und hatten denselben, nicht sehr lebhaften, gutmütig prüfenden Ausdruck. Seine Gesichtszüge waren ebenmäßig und ziemlich angenehm. Als er anfing zu essen, zeigte er ungewöhnlich gut geformte, engstehende Zähne, die spiegelnd blank waren, wie poliertes Elfenbein. Übrigens trug er eine graue, geschlossene Joppe mit Klappen an den Taschen und einem Gummizug im Rücken.
»Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich komme zu spät«, sagte er.
Seine Sprache war ein wenig schwerfällig und knarrend.
»Ich habe ein bisschen am Strande gelesen und nicht früh genug nach der Uhr gesehen.«
Hierauf kaute er schweigsam und musterte Tom und Toni nur dann und wann prüfend von unten herauf. Später, als Toni wieder einmal von der Hausfrau genötigt wurde, zuzulangen, sagte er,
»Dem Scheibenhonig können Sie vertrauen, Fräulein Buddenbrook. Das ist reines Naturprodukt. Da weiß man doch, was man verschluckt. Sie müssen ordentlich essen, wissen Sie. Diese Luft hier, die zehrt. Die beschleunigt den Stoffwechsel. Wenn Sie nicht genug zu sich nehmen, so fallen Sie ab.«
Er hatte eine naive und sympathische Art, sich beim Sprechen vorzubeugen und manchmal eine andere Person dabei anzublicken, als die, an die er sich wandte. Seine Mutter hörte ihm zärtlich zu und forschte dann in Tonis Gesicht nach dem Eindruck, den seine Worte hervorbrächten.
Der alte Schwarzkopf aber sagte, »Nu spiel dem Mann nicht ob, Herr Doktor, mit deinem Stoffwechsel. da wollen wir gar nichts von wissen.«
Worauf der junge Mensch lachte und wieder errötend auf Tonis Teller blickte. Ein paar Mal nannte der Lotsenkommandeur den Vornamen seines Sohnes, aber Toni konnte ihn durchaus nicht verstehen. Es war etwas wie Moor oder Mord. Unmöglich, es in der breiten und platten Aussprache des Alten zu erkennen. Als die Mahlzeit beendet war, als Diederich Schwarzkopf, der mit weit von der weißen Weste zurückgeschlagenem Rock behaglich in die Sonne blinzelte und sein Sohn ihre kurzen Holzpfeifen zu rauchen begannen und Tom sich wieder seinen Zigaretten widmete, waren die jungen Leute in ein lebhaftes Gespräch über alte Schulgeschichten geraten, an dem Toni sich munter beteiligte. Herr Stengel wurde zitiert. »Du sollst eine Line machen, und was machst du? Du machst einen Strich.« Schade, dass Christian nicht da war. Er konnte das noch viel besser. Einmal sagte Tom zu seiner Schwester, indem er auf die vor ihr stehenden Blumen wies, »Herr Grünlich würde sagen, das putzt ganz ungemein.« Worauf Toni ihn rot vor Zorn in die Seite stieß und einen scheuen Blick zu dem jungen Schwarzkopf hinübergleiten ließ. Man hatte mit dem Kaffeetrinken heute ungewöhnlich lange gewartet, und man saß lange beieinander. Es war schon 6:30 Uhr, und über dem Priwall drüben begann sich die Dämmerung zu senken, als der Kommandeur sich erhob.
»Na, die Herrschaften entschuldigen«, sagte er, »ich habe nun noch drüben im Lotsenhause zu tun. Wir essen 8 Uhr, wenn's gefällig ist. Oder heut mal ein bisschen später, Meta, wie? Und du?«
Hier nannte er wieder den Vornamen.
»Nun sitz hier nur nicht herum. Nun geh nur hinaus und gib dich wieder mit deinen Knochen ab. Mamsell Buddenbrook wird wohl auspacken. Oder wenn die Herrschaften an den Strand gehen wollen, störe nur nicht.«
»Diederich, mein Gott, warum soll er nicht noch sitzen bleiben?« sagte Frau Schwarzkopf sanft und vorwurfsvoll. »Und wenn die Herrschaften an den Strand gehen wollen, warum soll er nicht mitgehen? Er hat doch Ferien, Diederich. Und soll er denn gar nichts von unserem Besuche haben?«
6. In ihrem kleinen, reinlichen Zimmer, dessen Möbel mit hellgeblümtem Kattun überzogen waren, erwachte Toni am nächsten Morgen mit dem angeregten und freudigen Gefühl, mit dem man in einer neuen Lebenslage die Augen öffnet. Sie setzte sich empor, und indem sie die Arme um ihre Knie schlang und den zerzausten Kopf zurücklegte, blinzelte sie in den schmalen und blendenden Streifen vom Tageslicht, der zwischen den geschlossenen Läden hindurch ins Zimmer fiel, und kramte mit Muße die gestrigen Erlebnisse wieder hervor. Kaum ein Gedanke streifte Herrn Grünlichs Person. Die Stadt und der grässliche Auftritt im Landschaftszimmer und die Ermahnungen der Familie und Pastor Köllings lagen weit zurück. Hier würde sie nun jeden Morgen ganz sorglos erwachen. Diese Schwarzkopfs waren prächtige Leute. Gestern Abend hatte es wahrhaftig eine Apfelsinenbowle gegeben und man hatte auf ein glückliches Zusammenleben angestoßen. Man war sehr vergnügt gewesen. Der alte Schwarzkopf hatte Seegeschichten zum Besten gegeben und der Junge von Göttingen berichtet, wo er studierte. Aber es war doch sonderbar, dass sie noch immer seinen Vornamen nicht wusste. Sie hatte mit Spannung darauf geachtet, aber er war beim Abendessen nicht mehr genannt worden, und es hätte sich wohl nicht geschickt, danach zu fragen. Sie dachte angestrengt nach. Mein Gott, wie hieß der junge Mensch? Moor? Mord? Übrigens hatte er ihr gut gefallen, dieser Moor oder Mord. Er hatte ein so gutmütig verschmitztes Lachen, wenn er um Wasser bat und stattdessen ein paar Buchstaben mit Zahlen dahinter nannte, so dass der Alte ganz böse wurde. Ja, das sei aber die wissenschaftliche Formel für Wasser. Allerdings nicht für dieses Wasser, denn die Formel für diese Travemünder Flüssigkeit sei wohl viel komplizierter. Jeden Augenblick könne man eine Qualle darin finden. Die hohe Obrigkeit habe ihre eigenen Begriffe von Süßwasser, worauf ihm wieder ein väterlicher Verweis zuteil geworden war, weil er in wegwerfendem Tone von der Obrigkeit gesprochen hatte. Frau Schwarzkopf hatte immer in Tonis Gesicht nach Bewunderung gesucht. Und wahrhaftig, er sprach sehr amüsant, zugleich lustig und gelehrt. Er hatte sich ziemlich viel um sie gekümmert, der junge Herr. Sie hatte geklagt, dass sie beim Essen einen heißen Kopf bekäme, sie glaube, zu viel Blut zu haben. Was hatte er geantwortet? Er hatte sie gemustert und gesagt, ja, die Arterien an den Schläfen seien gefüllt, aber das schließe nicht aus, dass nicht genug Blut oder genug rote Blutkörperchen im Kopfe seien. Sie sei vielleicht ein bisschen bleichsüchtig. Der Kuckuck sprang aus der geschnitzten Wanduhr und gluckste viele Male hell und hohl. 7, 8, 9, zählte Toni, aufgestanden. Und damit sprang sie aus dem Bette und stieß die Fensterläden auf. Der Himmel war ein wenig bedeckt, aber die Sonne schien. Man sah über das Leuchtenfeld mit dem Turm weit über die krause See hinaus, die rechts im Bogen von der mecklenburgischen Küste begrenzt war und sich in grünlichen und blauen Streifen erstreckte, bis sie mit dem dunstigen Horizont zusammenfloss. »Nachher will ich baden«, dachte Toni, »aber vorher ordentlich frühstücken, damit der Stoffwechsel nicht an mir zehrt.« Und damit machte sie sich lächelnd und mit raschen, vergnügten Bewegungen ans Waschen und Ankleiden. Es war kurz nach 9:30 Uhr, als sie die Stube verließ. Die Tür des Zimmers, wo Tom geschlafen hatte, stand offen. Er war in aller Frühe wieder zur Stadt gefahren. Schon hier oben in dem ziemlich hochgelegenen Stockwerk, in dem nur Schlafzimmer lagen, roch es nach Kaffee. Das schien der charakteristische Geruch des kleinen Hauses zu sein. Und er nahm zu, als Toni die mit einem schlichten, undurchbrochenen Holzgeländer versehene Treppe hinunterstieg und drunten über den Korridor ging, an dem Wohn- und Esszimmer und das Büro des Lotsenkommandeurs lagen. Frisch und in bester Laune betrat sie in ihrem weißen Piquetkleide die Veranda. Frau Schwarzkopf saß mit ihrem Sohne allein am Kaffeetische, der schon teilweise abgeräumt war. Sie trug eine blaukarierte Küchenschürze über ihrem braunen Kleid. Ein Schlüsselkorb stand vor ihr. »Tausendmal um Vergebung«, sagte sie, indem sie aufstand, »dass wir nicht gewartet haben, Mamsell Buddenbrook. Wir sind früh auf, wir einfachen Leute. Da gibt es hunderterlei zu tun. Schwarzkopf ist in seinem Büro. Nicht wahr, Mamsell ist nicht böse?« Toni ihrerseits entschuldigte sich. »Sie müssen nicht glauben, dass ich immer so lange schlafe. Ich habe ein sehr böses Gewissen, aber die Bowle von gestern Abend...« Hier fing der junge Sohn des Hauses an zu lachen. Er stand, seine kurze Holzpfeife in der Hand, hinter dem Tische. Die Zeitung lag vor ihm. »Ja, Sie sind schuld«, sagte Toni. »Guten Morgen. Sie haben beständig mit mir angestoßen. Jetzt verdiene ich nur noch kalten Kaffee. Ich müsste schon gefrühstückt und gebadet haben.« »Nein. Das wäre zu früh für eine junge Dame. Um 7 war das Wasser noch ziemlich kalt, wissen Sie? 11 Grad. Das schneidet ein bisschen nach der Bettwärme.« »Woher wissen Sie denn, dass ich lauwarm baden will, Monsieur?« Und Toni nahm am Tische Platz. »Sie haben mir den Kaffee warm gehalten, Frau Schwarzkopf. Aber einschenken tue ich mir selbst. Vielen Dank.« Die Hausfrau sah zu, wie ihr Gast die ersten Bissen aß. »Und Mamsell hat gut geschlafen die erste Nacht?« »Ja, mein Gott, die Matratze ist mit Seegras gefüllt. Wir sind einfache Leute. Aber nun wünsche ich guten Appetit und einen vergnügten Vormittag. Mamsell wird sicher mancherlei Bekannte am Strande treffen. Wenn es angenehm ist, begleitet mein Sohn sie hin. Um Verzeihung, dass ich nicht länger Gesellschaft leiste, aber ich muss nach dem Essen sehen. Ich habe eine Bratwurst. Wir geben es so gut, wie wir können.« »Ich halte mich an den Scheibenhonig«, sagte Toni, als die beiden allein waren. »Sehen Sie, da weiß man doch, was man verschluckt.« Der junge Schwarzkopf stand auf und legte seine Pfeife auf die Brüstung der Veranda. »Aber rauchen Sie doch.« »Nein, das stört mich ganz und gar nicht. Wenn ich zu Hause zum Frühstück komme, ist immer schon Papas Zigarrenrauch in der Stube.« »Sagen Sie mal«, fragte sie plötzlich, »ist es wahr, dass ein Ei so viel wert ist wie ein Viertelpfund Fleisch?« Er wurde über und über rot. »Wollen Sie mich eigentlich zum Besten haben, Fräulein Buddenbrook?« fragte er zwischen Lachen und Ärger. »Ich habe gestern Abend noch einen Rüffel von Vater bekommen, wegen meiner Fachsimpelei und Wichtigtuerei, wie er sagte. Aber ich habe ganz harmlos gefragt.« Toni hörte vor Bestürzung einen Augenblick auf zu essen. Wichtigtuerei, wie kann man dergleichen sagen? Ich möchte gern etwas erfahren. Mein Gott, ich bin eine Gans, sehen Sie? Bei Sesemi Weichbrot war ich immer unter den Faulsten. Und Sie wissen, glaube ich, so viel. Innerlich dachte sie, Wichtigtuerei, man befindet sich in fremder Gesellschaft, zeigt sich von seiner besten Seite, setzt seine Worte und sucht zu gefallen, das ist doch klar. Nun ja, es deckt sich in gewisser Weise, sagte er geschmeichelt, was gewisse Nährstoffe betrifft. Hierauf, während Toni frühstückte und der junge Schwarzkopf fortfuhr, seine Pfeife zu rauchen, fing man an, von Sesemi Weichbrot zu schwatzen, von Tonis Pensionszeit, von ihren Freundinnen, Gerda Arnoldsen, die nun wieder in Amsterdam war, und Armgard von Schilling, deren weißes Haus man vom Strande aus sehen konnte, wenigstens bei klarem Wetter.